Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Ich begrüße euch zu einer neuen Themenfolge im Datenschutz-Talk-Podcast. Die meisten von euch wissen ja, dass wir neben unseren wöchentlichen News auch in unregelmäßigen Abständen Themenfolgen aufnehmen und darin gerne Themen vertiefen. Die bestreiten wir dann in der Regel mit einem Spezialisten zu dem Thema, mit dem wir das dann tiefer legen können. Mein Name ist Heiko Gossen, Mitbegründer und Geschäftsführer der MigoSense, ein Beratungsunternehmen für Datenschutz, Managementsysteme und WorkSmart. Heute geht es um die Frage, wie man Datenschutz und AI-Compliance sinnvoll in einem gemeinsamen Managementsystem abbilden kann. Wir sprechen also darüber, welche Schnittstellen es zwischen Datenschutzrecht und AI-Act oder KI-Verordnung gibt, wo Synergien entstehen, aber auch welche Konflikte denkbar sind. Für viele Unternehmen stellt sich zudem die Frage, ob Datenschutz und AI-Compliance vielleicht künftig sogar in einem gemeinsamen Bereich oder Abteilung geführt werden können, einem gemeinsamen Team. Und auch da erhoffe ich mir heute ein wenig Praxiserfahrungen. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich für dieses Thema wieder Maximilian Herrmann als Experten begrüßen darf. Wenn ihr unseren Podcast schon länger hört, dürftet ihr Max vermutlich auch schon kennen, denn er war im März 23 schon mal bei uns zu Gast. Ja, ich war auch erschrocken, dass es schon so lange her ist. Und wir haben damals über die Digitalrechtsakte der EU gesprochen. Damals war ja noch einiges noch in der Mache. Heute sind wir da schon wieder ein Stück weiter, weil der AI-Act ja zu denen gehört, die auch schon verabschiedet und in Kraft sind. Max ist Syndikusanwalt bei der NBW, Lehrbeauftragter für Datenschutzrecht an der TH Köln und er bringt langjährige Erfahrung an der Schnittstelle von Datenschutz, Datenrecht und Digitalstrategien mit. Lieber Max, schön, dass du heute dir wieder Zeit genommen hast für uns. Herzlich willkommen hier im Datenschutz-Talk-Podcast.
Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Max, ich habe dich ja schon kurz vorgestellt, aber bei dir hat sich jobmäßig was verändert, richtig?
Ja, in der Tat. Wenn man so will, aus dem, was wir immer mal kannten, auch wie unser Datenschutzwelt funktioniert hat, haben sich durch digitale Rechtsakte, insbesondere dem AI Act, ein weiterer Bedarf ergeben, dass auch die AI und Datencompliance mehr in den Fokus mitkommt. Und so darf ich jetzt seit kurzem und noch ganz frisch in einer neuen Rolle als Data und AI Legal Officer bei uns im Konzern wirken und federführend die Themen vorantreiben.
Du hast es schon angesprochen, es hat sich einiges ja verändert durch die ganzen Digitalrechtsakte, die wir damals besprochen haben. Heute gucken wir, wie gesagt, ein bisschen fokussiert mal auf das Thema Management, also Governance zu den Themen. Und da wir Datenschutz-Podcast sind, ist für uns natürlich auch besonders relevant, wie hier die Schnittstellen, Schnittmengen auch zum Datenschutzmanagement aussehen und wo es dann vielleicht auch Synergien gibt. Vielleicht für den Start, warum ist aus deiner Sicht hier ein integriertes Compliance-Management jetzt relevant? Warum sollten Unternehmen darüber nachdenken?
Also der Haupttrigger für mich tatsächlich, warum es relevant ist, die Themen zusammenzudenken, ist, dass man meiner Meinung nach nur so die Chance haben wird, dieser, ich bezeichne es jetzt mal als Regulierungsflut, irgendwie Herr zu werden. Also wir sehen verschiedenste Rechtsakte, DSGVO kennen wir jetzt schon ein bisschen länger, der AI-Act kommt jetzt schrittweise dazu, im Security-Bereich tut sich gerade einiges und wird auf uns zukommen. Und wenn wir jetzt der Logik des Gesetzgebers direkt folgen würden und für jedes neue Gesetz wieder ein neues Management-System in unsere Organisation reintragen, dann beschäftigen wir uns irgendwann nur noch mit diesen Management-Systemen und halten sie am Laufen. Und da kann man sich doch fragen, warum? Kann dann auch verstehen, dass Unternehmen sagen, das wird uns zu viel, da blicken wir nicht mehr durch. Insofern sind wir dazu angehalten und fast verpflichtet dazu, Logiken zu finden, wie wir die Anforderungen, die aus den Gesetzen kommen, die doch an einigen Stellen überlappend sind und sich durchaus ähneln, in Logiken in unsere Unternehmen zu bringen, die es uns ermöglichen, auch schmalere Prozesse zu fahren, beziehungsweise vielleicht mit einem Reporting, was man in den Konzernen ins Unternehmen trägt, Erkenntnisse, Kennzahlen auch für andere Regulierungsanforderungen einfach erhebt. Und aus der Logik heraus und aus der Motivation heraus, glaube ich, ist es wirklich gut, wenn das Unternehmen sich Gedanken macht, wie man da eine ordentliche, eine gute und vor allem eine schlanke Struktur reinbringen kann. Ich glaube auch, und das ist der zweite Aspekt, den ich für sehr, sehr wichtig und relevant halte, ist, wir müssen sehen, das, was der Gesetzgeber uns da jetzt hingestellt hat, du hast jetzt eben schon von 2023 gesprochen, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, da war das ja alles noch so ein bisschen ein Blick in die Zukunft, wenn man ehrlich ist. Wir hatten da viele Akte durchgesprochen, haben die auch sehr isoliert betrachtet und sehen jetzt aber Stand heute, sie erzeugen Arbeit und wir sehen aber auch, der Gesetzgeber macht sich schon wieder auf den Weg daran zu arbeiten. Sprich, auch beim Gesetzgeber ist ja die Arbeit noch nicht abgeschlossen. So ein Buzzword, was man jetzt immer mal wieder hört, ist Digital-Omnibus in Brüssel. Also ein Prozess, in dem der Gesetzgeber in Brüssel auf EU-Ebene jetzt losgeht und überlegt, wie kann man denn vielleicht doch nochmal verschlanken und dergleichen. Brauchen wir gar nicht tief reinzugehen, aber auch hier sehen wir dann, da wird was passieren und auch da müssen wir uns wieder anpassen mit unseren Prozessen im Unternehmen. Würden wir dann auf einer Basis aufsetzen müssen, die total fragmentiert ist, auch in den Umsetzungsmaßnahmen zu den Anforderungen, würden wir uns auch wieder so viel mehr Arbeit machen, die, wie ich finde, gar nicht mehr wirklich leistbar wäre.
Du sprichst sozusagen, schlägst die gleiche Kerbe, wie ich das auch schon in anderen Themen ja seit Jahren tue, zu sagen, wir überfrachten ja im Zweifelsfall die Fachbereiche damit, wenn immer unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Themen kommen, die aber inhaltlich oft gemeinsam gedacht werden können und auch sollten, weil es frustet ja nicht nur den Fachbereich oder den Mitarbeiter, der jetzt irgendwas ausfüllen muss oder der irgendwas umsetzen muss, wenn er an 5 verschiedenen Stellen nachfragen muss oder vielleicht 5 verschiedene Anforderungen versuchen muss, übereinzukriegen. Und es ist ja auch für die Prüfung, also das haben wir in jedem Managementsystem auch immer drin, den Kontrollaspekt, auch da ja sehr viel sinniger, mit einem gemeinsamen Ansatz zu prüfen und drauf zu gucken und nicht jedes Gewerk sozusagen für sich selber. Was mich aber da natürlich sehr interessiert, weil, wie gesagt, das Thema ist natürlich auch für Datenschutz und Informationssicherheit oder Qualitätsmanagement und so weiter in den Unternehmen ja auch immer schon relevant gewesen, ein integriertes Managementsystem. Wie seid ihr da vorgegangen? Also ist das was von wirklich von ganz oben, vom obersten Management her auch explizit gewünscht war? Oder ist es eher etwas, wo man jetzt einfach aufgrund der Themenmenge gesagt hat, da müssen wir auf einer Arbeitsebene jetzt erstmal versuchen, überhaupt diesen gemeinsamen Ansatz zu realisieren, damit wir da auch dieses gemeinsame Managementsystem hinbekommen?
Vielleicht vorweg, was ich dazu jetzt sagen kann, ist natürlich immer uns Unternehmensrealität in der NBW, Energie Baden-Württemberg AG. Ich bin mir da durchaus bewusst, wir sind eine sehr große Organisation, auch mit vielen Möglichkeiten. Deswegen, das, was ich jetzt an Erfahrung schildere, wird sich mit Sicherheit nicht 1:1 in kleineren Organisationen darstellen lassen. Für uns war es tatsächlich so, und das liegt jetzt auch schon gut 1,5 Jahre zurück, dass wir aus unserem Datenschutzmanagementsystem heraus uns überlegt haben, wie gehen wir denn jetzt mit den neuen Regulierungsakten um? AI Act ist der eine, Data Act gehört auch dazu. Und in unserem Managementsystem wir verschiedenste Prozesse implementiert. Wir orientieren uns da an Wirtschaftsprüferstandard PS 89, ist vielleicht vielen bekannt. Man kann sich auch an ISO-Standards orientieren, man kann sich am Standard-Datenschutzmodell orientieren. Meine Meinung ist auch immer, egal welcher Standard es ist, solange Orientierung bietet, ist das super. Und auf jeden Fall die Taktung, die bei uns aus dem Managementsystem kommt, hat zum Beispiel bei uns im Bauch, dass meine Chefin 2-mal im Jahr im Vorstand ist und zum Datenschutz reportet, direkt an den Vorstand. Und da die Möglichkeit dann natürlich auch besteht, dass man sagt, lieber Vorstand, hier kommt ein neues Thema hoch, wenn man so will, kann man das als Regulierungsrisiko begreifen, was dann natürlich auch wieder Handlungsbedarf auslöst, sodass man dann gesagt hat, vor gut 1,5 Jahren, hier kommt der AI Act mit seinen Anforderungen, hier kommen andere Regulierungsakte mit den Anforderungen, wir werden uns darum kümmern und holen uns damit hier einen Auftrag dafür ab, dass wir aus unserem Datenschutzmanagementsystem ein Data- und AI-Compliance-Management-System machen. So weit, so gut, das ist der Auftakt gewesen. Sprich, sich den Auftrag aus dem höchsten Management zu holen, damit man auch mit diesem Auftrag dann durch einen Konzern laufen kann, wohl wissend, dass dieses Thema, wenn wir es so benennen, ein interdisziplinäres Thema ist. Wir können und wir sind Rechtsabteilung, also deswegen reden wir oft über Compliance an der Stelle. Wir können überhaupt nicht alle Anforderungen, die aus den Gesetzen kommen, tatsächlich selbst bedienen, sondern wir brauchen andere Stakeholder im Unternehmen, die uns dabei unterstützen, die zuarbeiten, bei denen auch Verantwortlichkeiten liegen. Und das ist so der Startpunkt gewesen, wie wir dann losgegangen sind und dann einen Prozess angestoßen haben, in dem wir überlegt haben, gut, was brauchen wir denn? Wer muss denn eigentlich miteinander reden? Wer muss miteinander wirken? Was brauchen wir denn vielleicht für Organisationselemente? Was brauchen wir vielleicht für dann auch interdisziplinäre Kommunikationsmaßnahmen? Wie können wir Reporting, Dokumentation, was es an verschiedenen Stellen schon gibt, vielleicht gemeinsam angehen? Das ist keine leichte Aufgabe, kann ich auch sagen aus der Erfahrung. Wir sehen natürlich gerade auch, und das ist einfach die Realität, die Vorteile und Chancen, die insbesondere mit AI in Verbindung gebracht werden, die werden mit Hochdruck in die Organisation getragen. Das ist auch nicht verkehrt. Also ich bin da einer aus der Riege, der sagt, wenn wir nicht in eine intensive Auseinandersetzung mit der Technologie als Chance kommen, werden wir mit Sicherheit die eine oder andere Chance, die es gibt, nicht verwirklichen können und es auch nicht weiterentwickeln können. Aber da sehen wir schon so einen kleinen Ziel- und Interessenkonflikt hochkommen, weil mit Sicherheit derjenige, die Geschäftseinheit, die sehr davon getrieben ist, Effizienz boosternd KI in die Prozesse zu bringen, mag sich jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so gerne mit den Governance- und Compliance-Themen auseinandersetzen und damit reinkommen. Für uns aber total wichtig und es ist auch durchaus eine leitende Maxime für uns, dass wir sagen, wir müssen die Dinge gemeinsam entwickeln. Wenn wir ein Auseinanderlaufen bewirken lassen, dann werden wir irgendwann in Situationen kommen und das kennen wir Datenschützer, glaube ich, alle, dass es immer heißt, Use Case wird umgesetzt, geh doch nochmal bei den Leuten von der Data und AI Compliance vorbei und lass mal den Haken dran machen, dass das alles so passt. Da machen wir wieder 8 Rollen rückwärts, weil dann wird doch irgendwas nicht gesehen. Das kennt jeder Datenschützer, das brauche ich nicht ausführen. Was wir aber gerade erleben, und das überwindet meiner Meinung nach diesen Ziel- und Interessenkonflikt, beim Thema AI und gerade AI Compliance haben wir eine total hohe Sensibilisierung schon in der Breite. Man kommt heute gar nicht mehr drum herum, wenn man Blogs verfolgt, wenn man Newsticker verfolgt, wenn man lineares TV noch guckt, dass man irgendwie mit dem AI-Thema in Kontakt kommt. Und gerade zu Beginn, als die großen Sprachmodelle um die Ecke kamen, Berichterstattung zu Situationen, ich glaube, bei Samsung war es seinerzeit, dass irgendwie auch kritische Informationen abgeflossen sind wegen der vielleicht nicht ganz durchdachten Nutzung der Systeme, die verfangen, die sind bei den Leuten da. Und meiner Meinung nach sind die Türen, durch die wir heute gehen, in puncto AI-Compliance wesentlich offener, als wir es jahrelang beim Thema Datenschutz machen mussten. Insofern, da ist gerade echt ein etwas am Entstehen, was man gut nutzen kann an der Stelle.
Wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal, versuchen ein bisschen mal konkreter auch reinzugehen. Wo gibt es denn jetzt insbesondere dann zwischen den DSGVO-Anforderungen und den KI-Verordnungsanforderungen Schnittmengen? Wo haben wir aber vielleicht Schnittstellen, die wichtig sind? Wo siehst du die in erster Linie? Welche inhaltlichen Überschneidungen zwischen den beiden Verordnungen siehst du?
Die erste Überschneidung, die ich sehe, bei beiden Rechtsakten brauche ich im Ausgangspunkt immer Transparenz darüber, wo findet eigentlich Verarbeitung personenbezogener Daten statt oder wo findet der Einsatz von KI-Systemen statt. Das heißt, ich brauche wie so eine kleine Bottom-up-Betrachtung, die sich im Datenschutzrecht dann irgendwann, wenn sie durchgeführt ist und man gut dokumentiert hat und das auch ernst nimmt, gut im Verarbeitungsverzeichnis abbildet. Sprich, das Verarbeitungsverzeichnis ist etwas, was wir auch schon seit vielen Jahren kennen, was in vielen Unternehmen auch etabliert ist. Und wenn man, so haben wir das schon immer gemacht, sich nicht nur auf die gesetzliche Anforderung zurückzieht, sondern das Verarbeitungsverzeichnis auch als einen kleinen Dreh- und Angelpunkt der Dokumentation begreift an der Stelle, finden sich da viele Informationen, die hilfreich sind. In unserer Logik ist es immer so, dass wir auch die Assets, die zur Verarbeitung personenbezogener Daten eingesetzt werden, mit dokumentieren. Und wenn man den Bogen jetzt spannt zu KI, sind Modelle oder auch KI-Systeme an der Stelle erstmal nichts anderes auch als Assets zur Verarbeitung personenbezogener Daten, wenn sie in diesen Prozessen eingesetzt werden. Sprich, ich habe hier schon einen Connex, der mir zeigt, naja, die Logiken, die ich aus der Erstellung eines Verarbeitungsverzeichnisses kenne, die Prozesse, die ich vielleicht im Unternehmen habe, um diese Einträge auch aktuell zu halten, vielleicht auch das Tooling, was ich dafür verwende, kann ich in seinen Grundzügen auch für eine Dokumentation nach dem AI Act verwenden oder im Sinne AI Governance verwenden. Heißt aber nicht, also das will ich auch klarstellen, es gibt meiner Meinung nach im AI Act nicht eine vergleichbare Anforderung wie in der DSGVO zum Führen eines Verarbeitungsverzeichnisses. Nichtsdestotrotz, die Anforderungen, die aus dem AI Act kommen und die auch aus angrenzenden Regulierungen kommen beim Einsatz von KI, kann ich gar nicht umsetzen, wenn ich keine Transparenz habe. Das war das Erste. Das Zweite, bei dem es für mich total greifbar ist, wo die Gemeinsamkeiten auch liegen, die man dann auch im Management-System mit Leben füllen kann, ist das Thema Befähigung, Sensibilisierung, Schulung. Ich verwende gerne alle drei Begriffe, weil von allem eigentlich was dabei sein sollte, wenn man mit Maßnahmen und Kommunikationsmaßnahmen im Konzern wirkt. Im Datenschutz ist das für uns ja gar nichts Neues. Also, dass man sicherstellt, dass alle im Unternehmen so ein kleines Grundrauschen bekommen, was den Datenschutz angeht, war bei uns in der NBW schon lange üblich, dass wir uns überlegen, wo werden denn besonders viele personenbezogene Daten verarbeitet, wo haben wir vielleicht auch kritischere Verarbeitung, dass wir da gesondert reingehen und Maßnahmen ergreifen, sei es durch E-Learnings oder auch Trainingsmaßnahmen, war schon alles da. Und dann kam der AI Act mit seinem Artikel 4 um die Ecke, der ja am Ende sagt, naja, ihr habt so eine AI-Literacy-Anforderung. AI-Literacy, da steht viel drin in diesem Artikel, wenn man es runterbricht, würde ich immer sagen, das Unternehmen oder derjenige, der halt KI einsetzt in seinem Unternehmen, ist dazu angehalten, die Belegschaft und die Einsetzenden zu befähigen, mit dem Tool umzugehen, mit den Werkzeugen umzugehen. Ganz klare, für uns klare, Dinge zu erläutern, nämlich, dass ein Output aus dem KI-System nicht die Quelle der Wahrheit ist. Also, dass das halt Wahrscheinlichkeiten sind, die wiedergegeben werden im Output. Aber sowas leicht verdaulich in die Belegschaft zu bringen, ist meiner Meinung nach der erste Schritt, um sich Artikel 4 zu nähern. Wenn ich dann schon ein System habe, mit dem ich Datenschutz Awareness schaffe, kann ich da wunderbar auch neue Inhalte reinbringen und habe dann schon eine Logik, eine Taktung, wie ich durch so ein Unternehmen laufe. Sprich, Schulungsplanungen, die es bei uns gibt, die immer auf einen Zeitraum von 3 Jahren angelegt sind, werden nun halt mit KI-Inhalten gespickt, damit wir da dann auch an den Stellen vorbeikommen.
Das heißt aber, ihr bündelt das sozusagen prozessual und über die Tools, die ihr zur Verfügung stellt. Ist aber jetzt nicht so, dass, also jetzt eine ganz praktische Frage, wie man es jetzt vorstellen muss, ist jetzt nicht so, dass es quasi eine Schulung gibt, in der ihr beide Themen abarbeitet, sondern das könnt ihr dann schon sehr viel gezielter auch ausrichten, nachdem, wo eventuell welcher Bedarf besteht.
Wir folgen da einem 3-stufigen Ansatz, muss man sagen. Also wir haben für uns gesagt, das Thema AI braucht genauso ein Grundrauschen, wie es das Thema Datenschutz braucht. Also wirklich ganz klassisch, ne? Ich habe ein E-Learning zum Datenschutz, wo einem die Grundprinzipien erklärt werden, so ein bisschen Do's and Don'ts, nicht überbordend, aber für alle, damit was da ist. Da waren wir relativ schnell dabei, haben gesagt, sowas brauchen wir auch in Sachen AI. Da haben wir bewusst entschieden, das nicht zu vermischen. Da haben wir gesagt, wir lassen es beim Grundrauschen Datenschutz und wir lassen es auch beim Grundrauschen AI, weil man schon sehen muss, nicht jede Verarbeitung personenbezogener Daten wird gerade und auch zukünftig immer mit AI-Bezug durchgeführt. Und auch nicht jede Verwendung von KI, auch wie sie als KI-System im AI-Act definiert ist, wird perspektivisch immer die Verarbeitung personenbezogener Daten im Bauch haben. Also da ist irgendwie so ein logischer Platz für beides, dass man es da noch nicht miteinander vermischt. Und dann da haben wir gesagt, naja, der nächste Schritt ist, dort, wo wir wissen, dass der Einsatz von KI-Systemen bei uns im Konzern oft vorkommt und wo dann auch viele personenbezogene Daten verarbeitet werden. Klassischer Bereich ist der Vertriebsbereich. Das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Da bringen wir kombinierte Inhalte rein, um es auch greifbar zu machen. Es ist auch wesentlich einfacher, Datenschutzsensibilität herzustellen, wenn wir wirklich im realen Beispiel unsere Schulungsmaßnahmen orientieren. Und da ist so ein Einsatz von einer KI-Lösung echt dankbar, weil das kann man sogar manchmal live dann zeigen, wie sowas geht. Also wenn ich zum Beispiel irgendwelche Kundenstammdaten habe, die ich vielleicht ein bisschen analysieren will und nutze dafür KI-Systeme, dann ist es eingängiger, als wenn ich nur abstrakt davon anfange zu reden. Das ist der zweite Layer. Und der dritte Layer, den wir haben, haben gesagt, naja, der AI-Act macht schon nochmal was Neues auf, ne? Also da, wo wir vielleicht auch Anbieter oder auch eigene Entwickler von KI-Systemen sind, müssen wir die Leute zumindest darauf aufmerksam machen, dass besondere Dokumentationspflichten in Zukunft entstehen werden oder auch Data-Governance-Pflichten und. Das ist dann aber wirklich schon eine Spezialgruppe an Leuten.
Ja, also finde ich einen super Ansatz, vor allen Dingen, wenn man auch schaut und wie du ja schon richtigerweise sagst, es gibt ja Schnittmengen, keine Frage, in vielen Verarbeitungstätigkeiten, aber genauso gibt es natürlich Verarbeitungstätigkeiten, die nur das eine oder nur das andere beinhalten. Von daher absolut nachvollziehbar. Okay, wir waren gekommen, deswegen ein kleiner Exkurs, wir waren gekommen insgesamt bei den Schnittmengen-Themen zwischen Datenschutz und AI. Du hast jetzt schon die Transparenz und Dokumentationspflichten angesprochen. Dann haben wir das Thema der Schulung, Sensibilisierung, Awareness. Was siehst du darüber hinaus noch?
Sehr greifbar ist für mich auch die Sachverhalte, in denen wir im Datenschutz beispielsweise Datenschutzfolgenabschätzung durchführen. Da haben wir ja sogar dann so ein inhaltliches Matching, ne? Also wenn man sich die Musslisten auch anguckt, der Aufsichtsbehörden, eigentlich immer dann, wenn ich irgendwie neue Technologien einsetze. Und ich glaube, bei KI wird man niemanden finden, der einem sagt, kann man nicht darunter fassen, muss man, finde ich, zwingend zu kommen. Und es werden auch oftmals große Datenmengen sein, muss ich eben Datenschutzfolgenabschätzungen durchführen. Was mache ich im Rahmen einer Datenschutzfolgenabschätzung? Wenn man mal sehr einfach drauf guckt, dann führe ich erstmal so eine Vorabprüfung durch, gucke, ob ich eine DSFA brauche. Wenn ich feststelle, ich brauche eine DSFA, habe ich ja schon festgestellt, oh, ich habe hier eine Verarbeitung, die vielleicht besondere Risiken in sich trägt, die vielleicht erforderlich macht, dass ich besondere technische, organisatorische Maßnahmen einziehe. Und das ist ein Blick, der ja im besten Fall so ausgestaltet ist, dass ich sage, ich erkenne Risiken, ich ergreife Maßnahmen und gucke damit ein bisschen ja auch in die Zukunft, ne? Also ich muss durchaus irgendwann auch wieder drauf gucken, sind meine Maßnahmen wirksam? Und diese Logik, die dahinter steckt, ist für mich total relevant, wenn es um den Einsatz von KI geht. Gar nicht mal zwingend aus dem AI-Act kommt, sondern generell aus rechtlichen Erwägungen beim Einsatz von KI. Weil wenn ich ein KI-System einsetze und das vielleicht, ich sage jetzt mal sehr plump, auf die Außenwelt loslasse, einfachste Beispiel ist der Chatbot im Kundenservice an der Außenkante, dann muss ich mir vorher Gedanken machen, wie steuere ich das? Wie kann ich das steuern? Wie kann ich steuern, dass der Chatbot nicht eine Antwort gibt, die mir als Unternehmen vielleicht schadet, die ich als Unternehmen nicht haben will, die meinen Kunden, weiß ich nicht, stellen wir uns vor, beleidigt auf einmal oder dergleichen oder mal rechtlich abstrakt bezeichnet einen Haftungsfall auslöst? Muss ich mir zu einem Zeitpunkt X Gedanken machen, welche Risiken gibt es, welche Maßnahmen muss ich ergreifen und dann antizipieren, was kann in der Zukunft denn da passieren und dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder drauf gucken auch und bewerten, reicht das, brauche ich vielleicht mehr. Und wenn ich gerade bei dem Chatbot-Beispiel bleibe, glaube ich, kann man auch mit Sicherheit zu der Erkenntnis gelangen, eine DSFA wäre da auch hilfreich. Ich will jetzt nicht sagen, sie ist zwingend, aber ich würde aus datenschutzrechtlicher Sicht durchaus sagen, die ist hilfreich, wenn ich sie da mal durchführe. Wenn ich doch eh schon gerade bei der Risikobetrachtung bin, kann ich doch diese KI-spezifischen Risiken, die es nun mal gibt, auch mit betrachten. Hat den Vorteil, ich kriege sie dann auch in eine Dokumentation rein. Hat den Vorteil, wenn ich sie mir zum späteren Zeitpunkt nochmal angucken will, um zu prüfen, klappt das alles, wie ich mir das vorgestellt habe? Ist es ein Prozess und sind es nicht zwei Prozesse? Die Herausforderung, die ich mit Sicherheit habe, ist, KI-spezifische Risiken über die rechtlichen Anforderungen hinaus brauchen in ihrer Bewertung mit Sicherheit mehr Kompetenz, als sie ein Jurist mitbringt. Also ich sage das jetzt mal so, weil ich bin einer und nehme mir dann einfach mal raus, dass ich das auch sagen darf. Sprich, an der Stelle sehen wir auch wieder gut, wir brauchen andere, weitere Kompetenzen auch dann bei so einer Betrachtung, die je nachdem, wie das Unternehmen der Vergangenheit an so einer Stelle getickt hat, heute schon miteinander wirken oder noch nicht so weit wirken oder in einem kleinen Unternehmen vielleicht gar nicht so vorhanden sind. Das ist auch die Realität. Aber an der Stelle, finde ich, wird sehr deutlich, dass es da dieses Zusammenwirken geben kann. Und wenn man das hinbekommt, dann auch echt Qualität entsteht an der Stelle.
Die Schnittmengen sind ja die erste Analyse, die man ja wahrscheinlich macht, wenn man jetzt über integriertes Managementsystem für Themen nachdenkt und schaut, okay, wo gibt es ähnlich gelagerte, du hast es ja schon ausgeführt, Dokumentationspflichten und so weiter. Ich gucke mir das thematisch an. Jetzt wäre aus meiner Sicht ja der nächste Schritt zu gucken, okay, inhaltlich gibt es natürlich dann auch ähnlich gelagerte vielleicht Anforderungen, wo gibt es gegebenenfalls aber auch tatsächlich Dinge, die sich methodisch sogar vielleicht miteinander kombinieren lassen. Also ich denke jetzt an das Thema Datenschutzfolgenabschätzung, was du ja gerade erläutert hast. Wir haben auf der anderen Seite jetzt im AI-Act ja zum Beispiel auch die Notwendigkeit, die Risiken zu bewerten nach den Kriterien aus dem AI-Act, was jetzt die Risikobehaftung als solches des Systems angeht. Gibt es da auch methodisch entsprechend Möglichkeiten, sowas zu kombinieren? Oder habt ihr da Lösungen gefunden, wo ihr sagt, da haben wir auf jeden Fall auch methodisch gute Ansätze gefunden, um halt nicht nur die beiden Themen sequenziell sozusagen direkt miteinander abzuprüfen, sondern wirklich auch in einer Methode, in einem Aufwasch sozusagen beide Themen miteinander zu verheiraten?
Ich würde Methodik tatsächlich an der Stelle sehr, sehr weit verstehen und würde tatsächlich immer gucken, in welchen Prozessen unseres Managementsystems habe ich Methodiken schon in place, auch vielleicht in Form von operativen Prozessen, die ich nutzen kann. Mit Sicherheit hängt es davon ab, wie habe ich es in der Vergangenheit im Datenschutz gemacht. Wenn ich beispielsweise an das Thema Datenschutzfolgenabschätzung wieder denke, kennt es mit Sicherheit auch einige andere Datenschützerinnen und Datenschützer, dass ich so Skalen habe, in denen ich irgendwie irgendwann mal eine Bepunktung gebe, wie hoch mein Risiko wirklich ist an der Stelle. Also klassisch irgendwie Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen, wenn es zu einem Schadensereignis kommt oder zu einer Verletzung personenbezogener Daten kommt. Das ist jetzt mal eine sehr einfache Methodik an der Stelle, die da deckungsgleich ist. Wenn ich Methodik weit verstehe, denke ich tatsächlich auch an Aspekte wie führe ich beispielsweise ein Reporting durch? Wie komme ich zu Erkenntnissen? Und da haben wir schon längere Zeit toolbasiert Methodiken entwickelt, dass wir mit Fragebögen arbeiten, um auch unsere dezentralen Rollen damit auszustatten, um bei ihren Stakeholdern oder in ihren Wirkbereichen die Informationen zu erheben. Das fängt bei Risikogesprächen an, das geht aber auch weiter zu neuen Erkenntnissen, die es zu erheben gilt. Und diese Methodik, dass ich mit Fragebögen, durch die ich ja dann Antworten erhalte und Erkenntnisse erhalte, die dann wiederum an einem zentralen Knotenpunkt zusammenkomme, das ist eine Methodik, die sich auch jetzt in puncto AI bewährt, einfach. Sprich, eigentlich, um es bildlich auszudrücken, da springt man ein bisschen aufs gesattelte Pferd an der Stelle, was total dankbar ist. Und das sind, glaube ich, Beispiele, die es deutlich machen, dass je nachdem, wie ein Unternehmen heute Prozesse ausgekleidet hat und implementiert hat, die wiederum die Methodik im Bauch haben, man die dann wiederverwenden kann. Hat mit Sicherheit aber auch was mit dem Reifegrad an der Stelle zu tun, der aus verschiedensten Gründen und auch aus nachvollziehbaren Gründen einfach divergiert.
Du hast schon recht, Methoden ist natürlich ein Thema, das kann man sehr weit auch verstehen und würde ich auch immer tun, genauso wie du es auch beschrieben hast. Ich glaube, darüber hinaus kann man noch die prozessuale Ebene natürlich schauen, die hast du aber gerade eben auch schon angesprochen. Ich glaube, die ist auch wichtig, wenn man über Managementsysteme spricht, also immer zu gucken, wo habe ich die thematischen Überschneidungen, wo habe ich prozessuale Überschneidungen, hast du ja quasi implizit schon mit ausgeführt und dann die Methoden, also das, wie mache ich bestimmte Dinge, wie nehme ich Bewertungen vor, wie erstelle ich Bewertungen für Reportings, wie strukturiere ich sowas. Ich glaube, das sind Dinge, die helfen, ich habe es eingangs schon gesagt, die helfen enorm, die Akzeptanz zu erhöhen, sowohl bei allen Mitarbeitenden im Unternehmen, die damit zu tun haben, als auch auf der anderen Seite natürlich beim Management. Und auch das, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen, egal ob es jetzt ein großes Unternehmen ist wie bei euch oder ob es ein mittelständisches Unternehmen ist. Ein Geschäftsführer von dem KMU-Bereich, der wird auch sehr froh sein, wenn er eine einheitliche Struktur hat, in der er sich halt wiederfindet und mit der er halt vergleichen oder vergleichbare Informationen dann auch aus den verschiedenen Themenbereichen bekommt.
Absolut. Und ich finde noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, eine gute Methodik ist wiederverwertbar. Und wiederverwertbar heißt auch, der Aufwand ist geringer. Ich will jetzt nicht sagen gering, aber geringer, wenn ich sie wieder verwende. Und auch das, dieser Mechanismus ist eine tolle Antwort darauf, wenn man sagt, wir wollen diese Flut an Regulierung in den Griff kriegen und wollen wirklich schaffen, dass es hinten raus schlanker wird. Weil wenn ich eine Methodik habe, die etabliert ist und ich sie wiederverwende, dann ist das Durchführen oder das Verwenden oder das Anwenden der Methodik in dem Prozess selbst mit weniger Aufwand verbunden, als wenn ich mir wieder was Neues ausdenke.
Absolut. Und deswegen kann ich auch immer wirklich nur an alle appellieren in den Unternehmen, also an alle Querschnittsfunktionen, an alle, die solche Stabsfunktionen und Beauftragtenrollen innehaben, genau das immer wieder zu tun, immer wieder zu gucken, wo kann ich Dinge wiederverwenden, wo kann ich mich aber auch selber vielleicht öffnen für die Methode eines anderen Bereiches, weil nur dann schafft man halt diese Synergien. Aber das ist halt so viel wert. Deswegen wirklich mein Appell an alle, öffnet euch da, macht Werbung dafür, aber auch, dass andere natürlich ihre Methoden öffnen und versucht, gemeinsame Nenner zu finden. Ich glaube, dass unterm Strich das Unternehmen davon profitiert und das heißt, dass alle im Unternehmen natürlich auch davon profitieren. Lass uns noch vielleicht auf einen anderen Bereich mal schauen. Das sind Rollen und Verantwortlichkeiten. Du hast ja schon kurz deine Rolle genannt. Du bist jetzt also nicht explizit nur für Datenschutz oder nur für AI oder nur für Data Act zuständig, also so eine Querschnittsrolle. Ist das was wir in Zukunft in allen Unternehmen brauchen? So eine übergeordnete Rolle eines, ich nenne es mal Chief Data und AI Compliance Officers, oder ist das was, wo man sagt, das ist vielleicht auch nur in bestimmten Unternehmensgrößen notwendig? Wie blickst du da drauf?
Im zweiten Teil deiner Frage hast du für mich was sehr Relevantes angesprochen. Das kommt auf die Unternehmensrealität an, tatsächlich. Ich glaube nicht, dass es die eine Lösung, die eine Rolle gibt. Und ich glaube, man sollte auch nicht meinen, dass wenn man dann eine solche Rolle irgendwo hingehängt hat oder aufgehängt hat oder wie auch immer, dass man dann seine Hausaufgaben gemacht hat. Wenn man die Chance hat, so eine interdisziplinäre Rolle zu implementieren, und das heißt ja nicht, dass ich da irgendwie eine One-Man-Show bin, ich bin Teil eines Teams. Also alle, die auch in der Vergangenheit Datenschutz beraten haben, die unser Datenschutzmanagementsystem am Leben halten, wir sind ein Team. Und wir werden gemeinsam uns der Aufgabe stellen, aus diesem Datenschutzmanagementsystem dieses Data- und AI-Compliance-Management-System zu machen. Dann ist das eigentlich für mich mehr die Antwort auf die Frage, die du gerade gestellt hast. Sprich, ich muss gucken, was habe ich denn heute schon an Kompetenz in meinem Unternehmen? Habe ich die Chance, aus vorhandener Kompetenz vielleicht eine Antwort auf diesen fragmentierteren Rechtsrahmen zu finden, der ja in den Anwendungsfällen oftmals zusammenkommt? Und das ist am Ende, wenn man so will, durchaus einfach ein Effizienzgedanke, der dahinter steckt. Es wird mit Sicherheit für einen umsetzenden Fachbereich einfacher sein, wenn er da irgendwo so eine Leuchtturmrolle hat und weiß, ach guck mal, der hilft mir jetzt, wenn es darum geht, ein Data- und AI-Use-Case compliant auf die Straße zu bringen. Und wenn das gelingt, dann ist ja schon viel gewonnen, ne? Also wenn derjenige nicht erstmal anfängt, oh, ich muss da noch hinlaufen und ich muss da hinlaufen. Entweder kostet das verdammt viel Zeit und dann verliere ich an Tempo in der Unternehmung, oder die Kolleginnen und Kollegen aus dem Business machen das einmal und sind danach so genervt, dass vielleicht beim nächsten Mal der Ansporn oder die intrinsische Motivation, das alles so sauber zu machen, nicht mehr ganz so hoch ist. Da hilft einem auch keine Richtlinie und kein Freigabeprozess. Das sind Dynamiken Unternehmen, die gibt es dann nun mal. Insofern soll dadurch natürlich auch viel Orientierung geschafft werden. Wenn ich durchaus die komfortable Situation habe und Kompetenzen bei mir im Unternehmen habe, so eine Rolle hinzustellen und dieses Angebot auch für die Organisation zu machen, dann ist es super. Wenn ich vielleicht auch aufgrund der Größe oder auch aufgrund vorhandener Kompetenzen diese Möglichkeit nicht habe, dann ist das kein Beinbruch. Also das Gesetz schreibt uns an keiner Stelle vor, dass wir eine solche Rolle brauchen. Das ist anders als in der Datenschutzgrundverordnung. Da haben wir den Datenschutzbeauftragten, das ist eine formale Rolle, die kann ich intern auskleiden, die kann ich extern auskleiden. Da sind auch die Aufgaben klar strukturiert, absolut fein. Also wenn ich die DSGVO Artikel 37 fortfolgende gucke, dann werde ich relativ schnell verstehen, was macht so ein Datenschutzbeauftragter eigentlich oder was sollte er machen. Sowas gibt's für ein AI-Compliance-Beauftragten nicht. Steht nicht im Gesetz, ist auch nicht gefordert. Wenn man sich ein bisschen Veröffentlichungen anguckt, kann man das auch mittlerweile nachlesen. Nichtsdestotrotz, organisationsmäßig betrachtet, sollte ich gucken, dass es mir gelingt, diesen Mechanismus des Gemeinsamen herzustellen. Und ich bin da sehr von überzeugt, dafür muss ich irgendjemandem das Heft in die Hand geben, weil sonst passiert das nicht. Und mit Sicherheit ist es dann auch so, derjenige, der dieses Heft in der Hand hat, muss es dann auch fördern und vorantreiben. Wenn ich es einfach nur reinrufe in meine Organisation, egal welcher Größe, glaube ich nicht, dass man das gut strukturiert zusammenbringt.
Ich höre so raus, du bist schon grundsätzlich ein Freund davon, es zu bündeln. Aber ich höre auch raus, es bringt halt nichts, wenn ich die Kapazitäten dafür nicht habe, wenn ich keinen habe, der da auch ernsthaft sich drum kümmern kann. Also letztendlich genau das gleiche Thema, wie wir das mit allen beauftragten Funktionen haben. Wenn ich als Unternehmen das Thema ernst nehmen möchte, dann muss ich es halt auch wirklich mit personellen Ressourcen ausstatten. Und ob das jetzt der Datenschutzbeauftragte in Personalunion ist oder ob das halt in eine Abteilung gebündelt wird oder vielleicht auch nebeneinander, wie am Ende es auch ausgestaltet wird. Aber ich glaube, da ist der Dreh- und Angelpunkt. Es muss am Ende die Kapazitäten dafür geben. Mit dem, was wir, glaube ich, gut herausgearbeitet haben. Ich kann halt Synergien schaffen und dann kann ich auch die Kapazitäten natürlich entsprechend dimensionieren, was immer für eine Bündelung meines Erachtens dann auch spricht.
Lut, ich glaube, was aber wichtig ist an der Stelle, man sollte gucken, dass man den, der die Chancen der Technologie vorantreiben soll im Unternehmen, nicht mit dem vermischt, der die Risiken im Blick behalten soll. Weil da glaube ich schon, kann es durchaus relativ fix zu Interessenkonflikten kommen. Ähnliche Themen kennen wir auch mit Datenschutzbeauftragten, die Doppelfunktionen haben, die dann vielleicht in Interessenkonflikte geraten können. Was ich aber im Blick behalten muss dabei ist, dass auch derjenige, der sich um Risiken kümmert, durchaus das Mindset mitbringen sollte, dass er diese Chancenweg mitbegleiten will, also lösungsorientiert zu sein. Wir haben mit der KI-Regulierung eine Situation, wie wir sie von der DSGVO kennen. Da wurde ein Gesetz auf ein weißes Blatt Papier geschrieben, von dem wir heute noch gar nicht genau wissen, was bedeutet das? Wie wird das ausgelegt? Heißt, auch derjenige, der dann gerade die regulatorischen Risiken im Blick behalten soll, halte ich für absolut nachvollziehbar, der tut sich durchaus schwer, da klare Antworten zu finden. Und dann wäre es total einfach, immer zu sagen, geht halt nicht, funktioniert nicht, lassen wir lieber, Risiko zu groß. Das darf nicht passieren. Dann wird man, glaube ich, relativ schnell sich mit so einer Aufgabe auch abarbeiten und kann auch, glaube ich, nicht zielführend sein, sondern man muss wirklich nach vorne gewandt sein. Ich glaube, das ist aber vor allem ein Learning, was viele Leute schon gemacht haben, die Datenschutz gemacht haben. Also gerade in den letzten 7 Jahren, seit es die DSGVO gibt, glaube ich, hat jeder Datenschützer und jede Datenschützerin da echt viel Erfahrung gemacht und gelernt. Und diese Learnings auch in die neuen Materien zu überführen, ist für mich ein Schlüssel in diesem Spiel tatsächlich. Deswegen glaube ich wirklich daran, die Unternehmen, die sich in puncto Datenschutz angemessenes Gerüst gegeben haben, um zu agieren, werden aus diesem angemessenen Gerüst und der Erfahrung heraus auch Lösungen finden, mit den neuen Regulierungsanforderungen umzugehen.
Ich würde einen Aspekt, den du gerade eben nochmal davor angesprochen hast, aufgreifen, nämlich den AI Officer, wie er in einigen Unternehmen ja benannt wurde. Du hast es gesagt, es ist keine Verpflichtung, so eine Rolle zu etablieren. Nichtsdestotrotz sinnvoll. Und das spricht ja auch dafür, dass es etliche Unternehmen gibt, von denen ich zumindest weiß, dass die genau diese Rolle auch definiert haben, adäquat, äquivalent zum DSB oder wie gesagt auch in Personalunion. Spricht für mich ja ein bisschen auch für die Rolle des DSBs. Wir erleben ja aktuell auch wieder die politischen Diskussionen darüber, ob wir die Benennungsgrenze erhöhen, aufheben, was auch immer. Wie ist so deine Wahrnehmung? Ist das in einem Großteil auch von vielen Unternehmen so, dass dort freiwillig AI-Officers benannt werden? Oder sind es eher Einzelfälle?
Meine Wahrnehmung ist da tatsächlich, Unternehmen ab einer gewissen Größe gehen überwiegend dazu über, diese Rollen einzuziehen oder zu benennen. Also es ist ja genau wie du sagst, es sind nicht immer neue Rollen, sondern sie werden oftmals auch dann an DSB-Rollen angedockt. Ab einer gewissen Größe würde ich fast schon sagen, da entwickelt sich gerade irgendwie so ein Standard, ne? Ohne dass der Gesetzgeber gesagt hat, dass es das braucht. Deswegen auch das Thema, was du gerade angesprochen hast, die Diskussion darum, ob man die Schwellenwerte, die zur Bestellpflicht für ein DSB führen, kappen sollte und ob das Erleichterung bringt. Da ist meine Meinung ziemlich klar, das wird keine Erleichterung bringen, das wird nicht dazu führen, dass man weniger Aufwand hat, das wird meiner Meinung nach eher dazu führen, dass Unternehmen dem Trugschluss dann unterfallen, dass sie meinen, jetzt gelten für sie die datenschutzrechtlichen Anforderungen nicht mehr, und wenn sie dann merken, sie gelten doch für sie, haben sie keinen mehr, den sie fragen können. Sprich, aus der Perspektive auch eines Geschäftsführers oder mein Rat an Geschäftsführung wäre eigentlich immer, lasst euch von dieser Diskussion da nicht irgendwie verwirren, sondern das ist schon gut, dass es da Menschen mit Kompetenz gibt an der Stelle. Und ich bin fest davon überzeugt, die Unternehmen und auch die Verantwortlichen in Unternehmen, die positive Erfahrungen mit Datenschutzorganisationen gemacht haben, die werden sich von der Diskussion auch gar nicht so, es wird die nicht interessieren, weil die genau wissen, was sie an ihren Leuten haben. Und das gekoppelt mit dem Blick in die Zukunft sagt, glaube ich, ziemlich viel, welchen Stellenwert auch diese Rollen in Unternehmen haben sollten.
Dann kommt für mich tatsächlich das, was du vorhin auch gesagt hast, wieder zum Tragen. Ne? Die Frage ist immer, wem hänge ich das um? Egal, ob jetzt AI oder Datenschutz. Wenn ich da natürlich die Leute hinsetze, die sowieso gegen alles sind und die vielleicht auch inhaltlich, fachlich sich gar nicht weiterentwickeln wollen, grundsätzlich Bedenkenträger sind, dann habe ich als Geschäftsführer vielleicht auch eher die Tendenz zu sagen, ich bin froh, wenn ich die Rolle nicht mehr brauche. Wenn ich aber Leute habe, und wie gesagt, da sehe ich dann auch wieder die Verantwortung bei den Führungskräften, beim Management, die Leute auch gut auszuwählen, zu sagen, wer ist denn da auch bereit, für das Unternehmen zu denken und Ideen auch mitzuentwickeln und auch im Zweifelsfall dann Lösungen zu erarbeiten. Ich denke, da trennt sich die Spreu vom Weizen und nicht bei der grundsätzlichen Benennungspflicht oder Grenze.
Not.
Max, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Insights und deine Einschätzungen. Ich glaube, wir haben schon mal ganz gut herausgearbeitet, dass es hier enorm viel Sinn ergibt, nach Synergien zu schauen, für Managementsysteme natürlich grundsätzlich für verschiedene Themen, aber auch ganz konkret natürlich in dem Fall Datenschutz und KI. Da haben wir doch, glaube ich, einige Schnittmengen, und die, ich sag mal, Vorteile, die hier sich ergeben. Also ich schaffe letztendlich eine einheitliche Sicht für Geschäftsführung, für den Vorstand, für die Mitarbeitenden aber auch. Ich schaffe einheitliche Anlaufstellen, einheitliche Prozesse. Also ich glaube, da liegen die Vorteile auf der Hand, das ganzheitlich zu denken und auch anzugehen. Und das, finde ich, haben wir heute ganz gut, glaube ich, zeigen können. Herzlichen Dank nochmal an dich an dieser Stelle.
Ja, vielen Dank. Danke, dass wir den Raum und die Zeit hatten, uns darüber zu unterhalten. Und habe ich die Möglichkeit, noch einen kleinen Tipp dazulassen? Auch vielleicht für Kolleginnen und
unbedingt.
Kollegen, die uns zuhören, die jetzt einsteigen in das Thema und sich damit beschäftigen wollen.
Unbedingt, bitte.
Da mache ich das. Also, was mich positiv in den letzten Monaten überrascht hat, war der Auftritt der BNetzA als designierte Marktaufsichts- und Überwachungsbehörde. Die BNetzA hat ein Service Desk ins Leben gerufen auf ihrer Website. Den Link können wir bestimmt irgendwie hier runterpacken am Ende, der wirklich hilfreich ist. Der wirklich hilfreich ist, wenn ich den Einstieg ins Thema finden will. Ich kriege gute Erklärungen. Was ist überhaupt ein KI-System? Ich habe ein Click-Through, also so ein Klick, Buddy, mit dem ich abklappern kann, ist mein KI-System im Anwendungsbereich oder nicht? Bin ich im High-Risk-Bereich oder nicht? Das ist ein total super Self-Service an der Stelle, muss ich wirklich sagen. Also Aufsichtsbehörden, wir Datenschützer haben da ja immer verschiedene Kontaktpunkte und Meinungen zu. Ich finde das, was die BNetzA da gerade macht, das ist echt gut an der Stelle und ist ein hervorragender Einstieg für die Leute, gerade in kleinen Unternehmen, die vielleicht nicht so viel Zeit, nicht so viel Ressource haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann wirklich auch Antworten zu finden.
Es klingt richtig gut und sollten wir, also nehmen wir auf jeden Fall mit in die Shownotes, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch für Unternehmen insgesamt natürlich interessant ist, wenn sie jetzt vielleicht sich erstmalig mit einem KI-System beschäftigen und da überhaupt schon mal eine erste Einschätzung brauchen, inwieweit sie da vielleicht auch Unterstützung dann brauchen. Von daher, super Tipp, vielen, vielen Dank. Und ja, wenn ihr, liebe Zuhörer, auch Tipps habt für andere, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ihr findet in den Shownotes auch den Link zur Folgenseite. Lasst gerne einen Kommentar da. Auch wenn ihr noch Fragen habt, wo ihr sagt, da sollte der Max vielleicht auch nochmal seine Erfahrungen zu widerspiegeln. Dann würde ich alles in Bewegung setzen, um den Max hier nochmal ans Mikrofon und vor die Kamera zu kriegen. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank. Bleibt uns gewogen und auf bald.
Tschüss.